Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg, ich bin Fotograf, Marketingmensch und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast betreibe ich noch den Dating-Podcast Salz im Herz. Hört doch da gerne mal rein. Meine heutige Gästin ist Eva Fischer. Sie ist Fotografin, Foodbloggerin, Kochbuchautorin und noch so einiges mehr. Eva hat mit 21 Jahren die Diagnose über Zöliakie bekommen und das hat ihr Leben gewaltig verändert. Die Autoimmunkrankheit, besser bekannt unter Glutenunverträglichkeit, hat natürlich Konsequenzen auf das eigene Leben. Und das hat natürlich einiges ausgelöst und das erfahren wir. Und mittlerweile sieht sie es sehr positiv. Aber das ist selbstverständlich nicht unser einziges Thema. Wir sprechen über ihren Werdegang zu einem erfolgreichen Blog, über Essen natürlich. Und wir sprechen über die Arbeitsweise und wie es so ist, eine One-Woman-Show zu sein und was das alles so mit sich bringt. Eva, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und zu erfahren, wie das Leben als Fotografin mit Fokus auf Essen so ist. Alle Infos zu ihr findet ihr natürlich in den Shownotes. Stattet ihr einen Besuch ab, geht auf den Blog, auf Instagram. Es ist wirklich cool, was Eva da alles so zeigt. Jetzt aber viel Spaß mit Eva Fischer von Foodtastic und mir. Ich sitze hier mal wieder an meinem Tisch und mir gegenüber sitzt Eva Fischer. Hallo Eva.
Hallo Hendrik.
Schön, dass du da bist. Ich lese kurz vor, was ich mir aufgeschrieben habe, was dein Beruf ist. Mhm. Das sind mehrere Wörter. Du darfst dann antworten, ob das korrekt ist. Mhm. Ja? Foodbloggerin, Foodfotografin und Stylistin, Ernährungscoach, diplomierte Aromafachfrau, Autorin von Kochbüchern.
Ja, bei Stylistin würde ich sagen Foodstylistin.
Okay.
Ja, genau. Aber ansonsten stimmt das, ja. Und ich muss gerade schmunzeln, weil immer wenn ich Interviews geben muss und dann diese Reihenfolge kommt, dann wird dann,
ja.
Ich weiß mal, ich glaube für Vollerzähl, also für die Freiberger Nachrichten hatte ich mal ein Interview und da kam eben gleich die Auflistung von ja. Den Berufsbezeichnungen und als Kommentar drunter war dann, das geht überhaupt nicht. Wie kann jemand in dem Alter so viele Ausbildungen haben oder Titel? Und ja, ich fand es ganz spannend. Drum, ja.
Jetzt habe ich da schon so eine Reihung vorgenommen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so aktiv bewusst gemacht habe oder ob das Zufall war.
Mhm.
Würdest du, wenn man dich jetzt kennenlernt und dich nicht kennt, was ist das Erste, was du sagst, wenn ich dich frage, was machst du beruflich?
Dass ich Fotografin bin.
Fotografin?
Ja. Deshalb, also früher wahrscheinlich hätte man mich vor 6 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Foodbloggerin.
Aha.
Weil damals war das noch viel mehr der Fokus und Foodbloggen war so was ganz, was Neues, was Besonderes, aha, was Cooles.
Aha.
Und mittlerweile ist es gar nicht mehr cool. Also ich traue es mir manchmal nicht einmal mehr sagen. Also das ist so das, was ich ganz zum Schluss noch anhänge. Genau, dann sage ich immer so, genau, und ich habe einen Foodblog. Was eigentlich voll schade ist, weil es mit dem Foodblog angefangen hat. Und der Foodblog gibt es auch noch und ich bin auch noch Foodbloggerin.
Mhm.
Aber tatsächlich bin ich auch ausgebildete Fotografin und es passiert mir halt sehr oft, dass Leute sagen, ja, und machst du eigentlich die Fotos selber oder wer macht denn die Fotos bei dir? Und dann denke ich mir so, ich mache alle Fotos, das ist mein Job, mein Gewerbe, ich bin selbstständig als Fotografin, ich habe es gelernt und ich weiß nicht, ja, ist manchmal ganz spannend. Und das andere, also das Food Styling oder das Kochen, das ist alles Autodidakt.
Okay.
Ja.
Also du hast keine Kochausbildung genossen?
Nein.
Köchinnenausbildung?
Nein. Das ist eigentlich so über die Jahre gekommen durch meine Autoimmunerkrankung, die Zöliakie, auf die kommen wir sicher dann später noch
auf jeden Fall, ja,
zu sprechen. Ja.
Okay, jetzt haben wir schon einiges gehört. Wir fangen nochmal recht weit am Anfang an. Man hört es schon ein ganz kleines bisschen. Du bist nicht aus Salzburg?
Nein, ich komme aus Vorarlberg.
Aus Vorarlberg, okay. Ja. Ich habe das vorher schon zu dir gesagt. Mein Podcast hat eine Überrepräsentanz an Vorarlberger Gästen.
Ja.
Sehr lustig, dass ich das so widerspiegelt. Du hast gesagt, es hat angefangen mit dem Foodblog. Mhm. Wie heißt der?
Also mein Foodblog heißt Foodtastic. Und den habe ich 2013 begonnen, okay. Kurz vor Weihnachten. Das war eigentlich so aus einem, einerseits ein bisschen so einer Frustration heraus, ehrlicherweise. Mhm. Also ich habe damals bei einem Startup-Unternehmen gearbeitet, mhm. und war da irgendwie ein bisschen stuck wahrscheinlich, weil ich mir gedacht habe, Startup bedeutet, man kann halt voll seine Ideen einbringen. Mhm. Und da voll innovativ sein und dass das halt sehr inspirierend ist. Und es war dann aber eher so, dass dann doch die Marketingchefs das vorgegeben haben oder die Chefs überhaupt. Mhm. Und ich fand es damals, also was ich unbedingt lernen wollte, war, wie man Essen schön inszeniert. Also ich habe immer schon, ich fand Fotografie immer schon spannend und habe auch fotografiert, so privat, mhm. eher so Landschaftsfotografie. Mhm. Und habe mir dann gedacht, wow, ich finde es echt spannend, dass man Essen so schön inszenieren kann.
Also hatte das Startup was mit Essen zu tun?
Genau, also ich habe da, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt, Rezeptentwicklung gemacht. Okay. Ja. Also jeden Tag sehr viel mit Essen und auch Tests gekocht, diese Speisen.
Okay.
Also es war ein Unternehmen, wo man online Rezepte, also Rezeptboxen bestellen konnte. Und das, mhm. Diese Essensbox mit Rezepten wurde dann zu dir nach Hause geschickt.
Okay.
Ja. Und Blogs waren damals ganz, ganz neu. Und ich habe eigentlich nur gedacht, ich würde voll gern meine Rezepte, die ich so für mich finde und entwickle, eben vor allem glutenfreie Rezepte, mhm. An den Mann, an die Frau bringen, mhm. und haben überlegt, wie kann ich das machen? Ich brauche da irgendeine Website dazu. Mhm. Und so bin ich dann eigentlich zu einem Blog gekommen, habe davor noch nie einen Blog angeschaut. Also es war jetzt auch nicht so, dass man gedacht habe, da gibt es eine Inspiration oder wow, cool Blogs und ich will unbedingt einen Blog. Es war eher so, dass ich mir gedacht habe, ich will meine Hobbys digital irgendwie
das zusammenfassen
bringen,
und vielleicht noch irgendwie jemandem mitgeben.
Ja,
genau. Okay, wenn wir jetzt warst du bei der Firma und hast dann da Rezeptentwicklung gemacht. Mhm. Wenn du jetzt keine Küchenvorbildung hast, keine professionelle, ja. sage ich jetzt mal, wie kommt man dazu?
Ja, ist eh spannend. Ich bin da reingewachsen und habe das gelernt. Also bei mir wurde mit 21 Zöliakie diagnostiziert. Das ist eine Autoimmunerkrankung, mhm. bei der man kein Gluten essen darf.
Ja.
Und das bedeutet halt, dass man von heute auf morgen sehr viele Lebensmittel weglassen muss und ja. auch eigentlich jeden Tag selber kochen muss. Und viele Sachen halt auch ausprobieren muss, funktioniert das. Also man muss dann ein anderes Mehl verwenden.
Ja.
Und da ist halt sehr viel Experimentierfreude auch dabei. Mhm. Und es geht sehr viel Spontanität verloren. Also ich konnte mir jetzt nicht unterwegs schnell irgendwo ein Brötchen holen oder irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, also, das ist ja...
Ja, genau. Ich habe mir eigentlich immer auch müssen schon, wenn ich jetzt einen langen Unitag oder so gehabt habe oder Zugfahrt irgendwo hin, habe ich halt schon vordenken müssen, mhm. was nehme ich mit. Und so bin ich da reingewachsen und habe angefangen, sehr viel zu kochen, um mich mit dem Essen auseinanderzusetzen. Also man studiert dann jede Lebensmittelpackung, mhm. und ja, ich bin da einfach irgendwie reingerutscht.
Wenn man diese Diagnose bekommt,
mhm.
was passiert dann?
Mit einem selbst?
Ja.
Ja, Also es war komplett lebensverändernd. Also wenn man dir vor einem Tag auf den anderen sagt, okay, du darfst jetzt eigentlich nur noch die Hälfte essen, was du gewohnt bist, ja. ist schon ziemlich krass. Also es war ziemlich heftig für mich. Ich war damals 21.
Aha.
Und für mich ist schon ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, ja, meine Familie hat das damals nicht so ernst genommen. Die haben das nicht ganz verstanden. Weil bei Zöliakie ist das halt doch so, dass ein Brösel Brot die Dünndarmschleimhaut schädigt.
Okay.
Und das bedeutet, man darf nicht den gleichen Toaster verwenden, man darf nicht das gleiche Messer, Brotmesser verwenden.
Also es ist so wie eine extreme Allergie auf irgendwas.
Genau. Und
krass.
Ja, und das war halt heftig, weil ich habe natürlich gerade an Weihnachten oder so, wenn man mit der Familie zusammenkommt oder in einer WG lebt, natürlich, das sind ständig Berührungspunkte und jeder im Umfeld muss das ja auch mal lernen. Also man muss das ja nicht selber für sich lernen, sondern die Freunde, der Partner, die müssen das eigentlich alle mitmachen. Und das ist schon eine komplette Lebensveränderung. Und ja, auch dieses ständige, also ich bin schon ein sehr genussvoller Mensch, würde ich sagen. Und dieses ständige zu sagen oder nachzufragen, ist das glutenfrei, oder zu sagen, könnt ihr die Speise bitte so und so zubereiten? Und es ist immer so, also man fühlt sich so ständig als Extrawurst. Und mit dem habe ich überhaupt nicht umgehen können.
Wie lange hat das gedauert, bis du da, weil du jetzt gesagt hast, umgehen können, also Vergangenheit?
Ja, also es war dann so, am Anfang habe ich mich selber ein bisschen so als Opfer gesehen. Und es war schon intensiv, es war immer ein Thema und meine Freunde haben dann irgendwann zu mir gesagt, Eva, du bist nicht mehr die Eva für uns, sondern du bist die wandelnde Zöliakie. Und das fand ich so krass, diese Aussage, weil man gedacht habe, ich will keine wandelnde Krankheit sein und eigentlich will ich auch gar nicht diese Rolle einnehmen und habe dann beschlossen für mich, dass ich das jetzt halt einfach positiv sehe oder irgendwas daraus mache. Und damals habe ich den Spruch immer gehabt und die Leute, die mich gut kennen, schmunzeln dann immer ein bisschen, weil sie es vielleicht schon ein bisschen so ausgelutscht, würde ich jetzt mal sagen, finden. When life gives you lemon, make lemonade, habe ich immer gesagt, genau. Und ich habe mir dann echt gedacht, okay, was könnte ich daraus machen? Und ich wollte dann damals unbedingt eine glutenfreie Produktlinie starten. Und haben wir gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht eine Nummer zu groß, aber ich wechsle jetzt auf jeden Fall mal das Studium. Also ich habe damals Tourismusmanagement studiert und habe dann gesagt, okay, ich möchte wenigstens ein bisschen so in die Ernährungsschiene rein und habe dann auf Gesundheitsmanagement gewechselt, den Master. Und habe mich dann einfach wieder voll reingehaut in das Thema Zöliakie, glutenfrei und meine Diplomarbeit zum Thema geschrieben.
Ach krass.
Ja.
Ich finde das total interessant, dass du sagst, diesen Aspekt mit diese, ich nenne es jetzt mal Extrawurst, auch dieses, also ich habe toi, 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 keine Unverträglichkeiten, zumindest keinen, von denen ich weiß. Ja. So muss man es vielleicht besser formulieren. Und die Vorstellung im Restaurant halt immer zu sagen, nachzufragen, immer habt ihr nicht, könnt ihr nicht, stelle ich mir halt anstrengend vor. Also mindestens mal anstrengend.
Extrem anstrengend. Ja. Also ich hasse es. Manchmal bin ich so, vor allem wenn ich in einer großen Runde bin, dass ich davor schon in die Küche gehe und versuche mit dem Koch zu reden oder versuche irgendwo die Kellnerin oder den Kellner abzufangen und zu sagen, ich habe Zöliakie und ich darf das und das nicht essen, was wäre möglich, weil ich halt nicht möchte, dass dann, wenn die ganze Runde bestellt, die Kellnerin oder der Kellner halt dann bei mir länger
hängen bleibt
und sich erklären muss, weil es ist dann meistens so, weiß ich nicht, muss ich mit der Küche absprechen, ich komme gleich wieder und dann haben die anderen gar nicht bestellt und dann verdrehen die einen schon wieder die Augen oder es kommt so oft die Aussage, Eva wieder mit ihrer Extrawurst oder klar, die Eva braucht jetzt halt wieder was Spezielles oder die Eva braucht glutenfrei. Es kommen immer Kommentare und ich bin so leid.
Voll
und,
anstrengend.
Ja, und ich habe dann irgendwann am Anfang habe ich das halt so versucht wegzustecken. Jetzt bin ich halt oft so, dass ich sage, hey, come on, ich habe es mir auch nicht ausgesucht.
Ja.
Es ist für mich genauso mühsam und anstrengend und ja, ich kann einfach nichts dafür. Es ist halt einfach so.
Ja. Hat sich das verändert? Also weil jetzt, du hast gesagt, mit 21 hast du die Diagnose bekommen. Jetzt bist du Mitte 30.
Ja, 36.
Hast einen wunderbaren Jahrgang, kann ich nur sagen.
86.
Bist du auch
86?
Nein.
Bester Jahrgang.
Genau, bester Jahrgang. Ja. Würdest du sagen, das hat sich verändert in den letzten 10 Jahren?
Total. Also für mich hat sich total verändert, weil also ab dem Zeitpunkt, als ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr die wandelnde Zöliakie sein, habe ich das halt wirklich umgedreht und habe dann auch den Blog begonnen und mittlerweile bin ich dieser Krankheit sogar sehr dankbar. Also wenn ich Zöliakie nicht bekommen hätte, dann ja, hätte den Job nicht, den ich heute habe, dann wäre ich nicht Bloggerin, dann wäre ich nicht Foodfotografin und würde mich so intensiv mit Essen und Rezepten auseinandersetzen. Und ich finde ja, oft kommen Dinge in dein Leben, also es hat meistens einen Grund und so sehe ich das jetzt eigentlich. Und es gibt auch, also in diesen 15 Jahren, seit ich Zöliakie habe, hat sich extrem viel getan im Lebensmittelhandel.
Absolut.
Also es gibt so viele glutenfreie Produkte schon und mittlerweile wissen auch die Leute in der Gastronomie, was das bedeutet. Mhm. Und ich sage dann jetzt halt auch meistens, ich habe Zöliakie. Nicht, weil das ist ja auch das Nächste, das ist oft so das Thema, dass man dann schief angeschaut wird, weil die Leute denken, man ernährt sich glutenfrei, wenn man halt entweder auf Diät ist oder sich gesünder ernähren möchte oder aus irgendeinem Trend heraus. Mhm. Und da sage ich dann halt immer so, ich habe Zöliakie und ich darf einfach kein Gluten essen. Aber das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also für mich persönlich, aber auch vor allem, was die Produktauswahl angeht und das Verständnis dafür.
Wenn man jetzt, du kommst jetzt aus Vorarlberg und die österreichische Küche, wenn man das jetzt sieht, ist sehr unfair, sehr pauschal. Ja. Aber ich finde das am Beispiel vegetarisch oder weitergehend vegan. Mhm. Ist gefühlt in der österreichischen Küche nicht angekommen. Hm, also stimmt, wenn du in Salzburg jetzt halt essen gehst, es gibt einen sehr hohen Anteil an Gasthäusern und du halt kein Fleisch essen möchtest, von jetzt mal keine tierischen Produkte, will ich gar nicht anfangen, aber dann isst du immer nur Spinatknödel, Kaspressknödel oder Kasnocken.
Oder halt die süßen Mehlspeisen.
Genau.
Oder?
Mhm. Und wenn man das jetzt auf das Gluten bezieht, dann, jetzt hast du Mehlspeisen gesagt, fällt ja komplett weg.
Fällt alles weg. Also das ist richtig schwierig. Ja. Und am meisten merke ich das eigentlich, wenn ich snowboarden gehe im Winter.
Und auf der Skihütte
einkehrt. Wow, das ist wirklich schlimm. Also ganz selten, dass ich irgendwas vermisse, weil die Leute so, boah, und wie geht's dir da? Oder was vermisse ich am meisten? Was ich stark vermisse, ist so ein Radler auf einer Hütte oder im Sommer auch nach dem Wandern. Das geht mir extrem ab. Aber auch so eben das Einkehren und das Kaiserschmarrn oder so. Ich mag Kaiserschmarrn extrem gern. Und ja, wie du gesagt hast, also es gibt halt Knödel und die ganzen Suppen mit Flädle und es ist eigentlich fast überall Gluten drinnen. Ja. Und ich habe ja letztes Jahr ein Kochbuch rausgebracht, Vorarlberger Küche. Und da habe ich halt auch sehr lange überlegt, okay, ist es überhaupt authentisch, das zu machen, weil die Hälfte der Vorarlberger Speisen, wenn nicht zwei Drittel oder die im Kochbuch sind, sind natürlich auch mit Mehl. Und dann haben wir gedacht, also ich wollte es dann doch unbedingt machen, weil ich dann eben gerade nach 17 Jahren Wien oder 17 Jahre weg von Vorarlberg zurück nach Vorarlberg gezogen bin. Und ich es einerseits spannend fand, mich mit der Kultur auseinanderzusetzen und der Kulinarik. Und ich mir gedacht habe, ich kann ja für mich die Sachen glutenfrei machen. Also dann nehme ich halt einfach ein glutenfreies Mehl her oder die Suppen binde ich einfach nicht mit Mehl, was ich sowieso überflüssig finde.
Ist das so, als totale Laienfrage, ja? Und ich sage jetzt einfach mal, glücklicher, der alles essen kann.
Ja.
Schmecke ich jetzt einen Unterschied von glutenfreiem Mehl zu normalem Mehl?
Definitiv, ja. Okay. Also einen starken Unterschied. Es gibt Sachen, da sagen die Leute, boah, hätte jetzt gar nicht rausgeschmeckt, dass das glutenfrei ist. Also bei Kässpätzle, klassisches Beispiel, okay, weil
da ist natürlich sehr viel Käse drin. Ja.
Und und dann gibt es schon wieder, also gerade bei Brot oder so Sachen, da schmeckt man das schon sehr gut. Und was voll schwierig ist, ist so Brioche-Geschichten, also Hefeteig oder Zopfgeschichten, das kann man glutenfrei, leider kriegt man das nicht so hin.
Und es schmeckt dann jetzt automatisch, man geht jetzt irgendwie automatisch von schlechter aus.
Ja, anders. Also manchmal schon, weil man vergleicht es ja immer mit dem, was man gewohnt ist. Und dann ist es so wie Nostalgie oder so etwas. Man sehnt sich nach etwas Vertrauten.
Ja.
Und natürlich kann es mit dem nicht mithalten. Aber wenn man von dem Aspekt weggeht, dann ist es gut. Aber das hat mir auch am Anfang immer so gestört, weil die Leute gesagt haben, ah, das ist glutenfrei, das ist sogar gut, oder das kann man ja sogar essen, obwohl es glutenfrei ist. Und ich habe mir gedacht, come on, ich muss mein ganzes Leben jetzt essen. Das hat mich richtig gestört. Und mein Blog, weil die Frage bekomme ich auch öfters, warum ich eigentlich nicht einen reinen glutenfreien Blog habe oder ihn irgendwie so benannt habe, dass klar ist, dass es da nur glutenfreie Rezepte gibt. Aber das war überhaupt nicht meine Herangehensweise, sondern im Gegenteil, ich wollte eigentlich sagen, es gibt so viele Speisen und Zutaten, die von Natur aus glutenfrei sind, die wir tagtäglich essen und ja, die sehr gut schmecken. Und ja, das war mein Ansatz.
Okay.
Ja.
Jetzt haben wir einen großen Teil davon gehört, warum sich das so entwickelt hat. Durch die Zöliakie. Du hast den Blog erwähnt und hast jetzt gerade auch schon ein Buch erwähnt. Den Blog hast du 2013 gegründet, während du noch angestellt warst.
Ja.
Bist dann da raus und hast dann nur noch gebloggt?
Ja, also es war so, ich habe ein Jahr später, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war dann 2015, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und es war dann eben so, dass ich angefangen habe, jeden Tag, also ich habe versucht, jeden Tag zu bloggen. Und es war total intensiv, weil das bedeutet hat, dass ich jedes Wochenende halt Rezepte gekocht habe, fotografiert habe und vorbereitet habe, dass ich halt unter der Woche nach der Arbeit das posten kann. Und ich habe jeden Tag bis 2 in der Früh gearbeitet und jedes Wochenende durch. Und das habe ich ein Jahr durchgezogen und das war wirklich hardcore. Und ich habe es dann auch nicht mehr gepackt, vor allem in einem Startup ist ja auch nicht so, dass man 40 Stunden geregelte Arbeitswoche hat. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich halt nach 4 Monaten schon die ersten Aufträge bekommen habe über den Blog, dass ich ein Kochbuch fotografiere und so Sachen.
Okay.
Und ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Also ich habe den Blog einfach nur als Hobby gestartet und hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich halt irgendwann dann mich damit selbstständig machen kann.
Ja.
Und das ist dann irgendwie so gekommen und nach einem Jahr, ich war dann wirklich fast schon ausgebrannt, habe mir gedacht, nein, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und habe mich dann eben für den Blog entschieden und gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht.
Gab es da einen direkten Moment, der das ausgelöst hat oder war das so, dass die generelle Überarbeitung und so?
Die generelle Überarbeitung und dass ich mir gedacht habe, also ich wollte wahrscheinlich, ich habe immer schon so das Gefühl gehabt, ich würde gern selbstständig sein und ich habe mir gedacht, ich bin jung und was kann ich schon verlieren, wenn das jetzt nicht klappt, dann suche ich mir dann halt nach einem neuen Job und zu dem Zeitpunkt lief das Startup auch gar nicht mehr so gut, also es war dann auch nicht mehr so spannend und ja, ich habe einfach gedacht, no risk, no fun. Ja.
Okay. Und ich glaube, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, 3 Jahre später kam das erste Buch.
Muss gerade überlegen, 2016, glaube ich, stimmt das, ja.
Das heißt,
also fast 2 Jahre später eigentlich, weil 2013 habe ich im Dezember gegründet.
Ja, okay, also 14 angefangen, realistisch. Jetzt bist du mit online dann bekannter geworden. So weit, dass dich Leute gefunden haben, die dich bezahlen wollten für deine Arbeit. Was gibt dir dieses Buch oder die Bücher mittlerweile?
Also das Bücher, also mittlerweile kann ich sagen, das ist so eine reine PR-Maßnahme eigentlich, weil du steckst halt extrem viel Arbeit rein.
Ja.
Also bist da echt manchmal 5 bis 6 Monate dran. Gerade wenn du wie ich alles selber machst, außer halt jetzt die Grafik. Aber ich entwickle die Rezepte, ich koche das, ich mache das Foodstyling, ich fotografiere das und ich schreibe die Texte dafür. Und wenn du es halt nebenbei machst, ist es schon sehr intensiv. Und Bücher, also für Bücher wird man nicht reich, weil die Leute immer denken, also 2 meiner Bücher waren Bestseller und die Leute denken immer, wow.
Du hast jetzt 2 Millionen Bücher verkauft.
Genau, und dann auch noch 5 Kochbücher, also das muss ja wahnsinnig laufen, aber du kriegst ja eigentlich sehr wenig Tantieme bezahlt, leider. Und das, also es ist eher so eine PR-Maßnahme.
Okay.
Genau. Und halt natürlich für mich persönlich ein Herzensprojekt. Also ich mache das jetzt nicht und denke mal, ich brauche jetzt eine PR-Maßnahme, sondern der Grund, warum ich das Kochbuch mache, weil ich halt richtig Lust drauf habe. Also es ist wunderschöne Arbeit. Ich sage immer, ich meine, ich war noch nicht schwanger, darum kann ich es nicht genau sagen, aber ich sage immer, ich glaube, das ist wie schwanger sein oder ein Kind bekommen, weil währenddessen sagt man nie wieder und dann hat man das wunderschöne Baby oder das Produkt in der Hand und dann vergisst man wieder alles und dann startet man ein neues Baby oder Kochbuch. Ja.
Gibt es dann da irgendeine Wertigkeit? Also, dass man sagt, okay, oder du sagst, der Blog ist X und das Buch ist das. Ist das eine natürliche Konsequenz, die sich eigentlich ergeben hat, so dass man ein Kochbuch macht?
Ach so, nein. Also ich glaube, das ist einfach so was Persönliches. Ich wollte unbedingt ein Kochbuch haben.
Ja.
Also man ist die ganze Zeit so digital und ich fand es schön, was Analoges zu haben oder sowas. Ein Produkt in den Händen zu halten. Mhm. Irgendwie ist es nachhaltiger. Ja.
Was ich mich gefragt habe, du hast gesagt Food, oder ich habe es vorgelesen eingangs, ich muss hier kurz blättern, Food Stylistin.
Mhm.
Was bedeutet das?
Das, also Food Stylistin, es sind zwei Sachen. Also einerseits gehört das Set Styling dazu, also das Essen, das gekocht wird.
Ja.
Also das muss inszeniert werden auf einem Teller, also schön angerichtet.
Aha.
Das ist Food Styling. Und dann gibt es noch das Set Styling, also die Auswahl an Hintergründen, Untergründen.
Okay.
Was passiert da noch auf diesem Bild? Also es ist ja so, wir schauen uns ein Bild an und meistens sieht der Betrachter eine Geschichte, also Storytelling.
Ja.
Und dann muss ich mir halt überlegen, okay, wenn ich jetzt einen Burger habe, was hat man normalerweise, wenn man Burger isst? Sind da noch Soßen auf dem Tisch, Serviette? Hat man da schon einen Biss von dem Burger runtergenommen?
Okay.
Sind da Fries? Gibt es da Pommes dazu?
Mhm.
Dann überlegt man halt sich davor so eine Geschichte.
Mhm.
Da macht man wahrscheinlich am besten schon, bevor das Essen fertig gekocht ist, sein Setup.
Ja.
Und platziert das alles. Oft schaut man auch noch farblich, wie passt das zusammen?
Aha.
Genau, also man kann dann beim Set so mit Komplementärfarben arbeiten, aha, dass man sagt, gerade bei so Eintöpfen macht man das gern, weil das alles so ein Einheitsbrei ist oder braun oder sag mal bei einem Curry.
Ja.
Und dann nehme ich halt einen blauen Untergrund oder eine blaue Serviette.
Aha.
Einfach, dass das nochmal mehr zur Geltung kommt.
Okay.
Hm.
Und das heißt, ich kann dich jetzt buchen, dass du mir das baust, das aber dann nicht fotografierst?
Genau, das könnte man auch.
Passiert aber nicht, oder? Oder doch?
Wie meinst du?
Naja, wenn ich jetzt ein Kunde bin, der daran Interesse hat.
Doch, klar, also ist auch, also eigentlich wäre es ja so, also wenn man jetzt für ein Magazin shootet, da gibt es immer einen Food-Fotograf, Food-Fotografin, Food-Stylist, dann jemand, der die Rezepte entwickelt. Es sind wirklich
drei Personen jetzt
manchmal
einmal.
Sogar vier Leute, das gibt, manchmal gibt es sogar noch einen Set-Stylist oder jemand halt, der die ganzen Requisiten und so organisiert. Und ich mache einfach alle vier Dinge.
Ja.
Und meistens werde ich auch für alles gebucht, also als Paket quasi.
Aha.
Aber wenn jetzt ein Kunde sagt, wir haben schon eine Fotografin und wir finden es voll schön, wie du das Essen inszenierst und uns gefallen deine Rezeptideen, dann kann es durchaus auch sein, dass sie mich nur für das Styling oder die Rezepte buchen.
Mhm.
Ja.
Und wer sind in dem Fall dann deine Kunden?
Das sind Supermarktketten, das sind vor allem halt Unternehmen im Lebensmittelbereich,
aha,
also die Gewürze produzieren zum Beispiel oder auch Nahrungsergänzungsmittel,
aha,
ganz verschieden. Und manchmal ist es so, dass es halt reine Dienstleistung ist, also dass ich zum Beispiel wirklich nur Fotos abliefern muss. Manchmal, dass ich eine Rezeptentwicklung mit einem Produkt mache und das Foto dazu abliefere.
Mhm.
Manchmal ist es so, dass der Kunde Blogposts bucht oder so Social-Media-Pakete.
Mhm.
Die wollen dann, dass ich eben das Produkt auf meinem Blog bewerbe und auf deren Website verlinke. Also da nützen sie so quasi meinen Blog als Werbeplattform.
Mhm.
Und mein Instagram-Kanal, also es ist so ein klassischer Sponsor-Blogpost oder Instagram-Kooperation. Und ja.
Okay. Jetzt hast du Instagram, fällt jetzt zum ersten Mal.
Mhm.
Da hast du gar nicht so wenig Menschen, die dir folgen.
Mhm.
Wie ist das dazu gekommen? War das auch so ein Blog 2013 gegründet, 2013 auch gleich schon den Kanal dazu auf Instagram oder kam das erst später?
Ich glaube Instagram, ich weiß nicht, ob ich es gleich direkt hatte oder vielleicht ein paar Monate später.
Aber sehr zeitgleich.
Aber damals war Facebook eigentlich noch größer. Instagram war gerade so im Kommen und noch gar nicht so wichtig. Also der Hauptfokus lag definitiv auf dem Blog an sich.
Aha.
Und dann wurde Instagram immer wichtiger und Facebook immer weniger wichtiger, weil was am Anfang schon sehr angenehm war oder was sehr gut funktioniert hat, dass sobald man den Blogpost online gestellt hat, dass man dann den Link auf Facebook gepostet hat und das dann halt dadurch sehr viele Leute gesehen haben und dann zum Blog rüber sind. Und irgendwann wurde das dann von Instagram abgelöst.
Ja.
Und mittlerweile löst Instagram fast schon den Blog ab. Also es werden fast nur noch Instagram-Posts oder Reels oder Stories gebucht.
Aha.
Und die sagen dann, ja, na, uns reicht es auch, wenn du das Rezept direkt in die Caption auf Instagram schreibst.
Mhm.
Was ich irgendwie schade finde, weil ja, der Blog wird natürlich dadurch auch komplett vernachlässigt.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es noch mehr einen Mehrwert hat, diese Rezepte auf einer Webseite zu haben, anstatt jetzt auf Instagram. Manchmal geht sich das in der Caption ja dann auch nicht einmal aus und dann
voll,
muss man einen Teil des Rezepts,
Platz
die Zubereitung, in den Kommentar reinpacken.
Ja.
Jetzt
hatten wir vorher schon ganz kurz den Satz oder den Hinweis, dass wir beide mit 30 sind.
Mhm.
Das bedeutet, wir sind in der Internetwelt nicht mehr die Allerjüngsten.
Mhm.
Was ist mit TikTok?
TikTok, ja. Ich habe kein TikTok. Ich habe keine Ahnung, wie TikTok funktioniert. Also ich habe nicht einmal jemals reingeschaut.
Okay.
Ich gebe es ehrlich zu. Viele machen das ja auch so jetzt, weil Reels ja das absolute neue Ding ist. Also alle buchen nur noch Reels und Instagram ist nur noch voll von Reels. Und viele erstellen ja ihre Reels auf TikTok und laden sie dann rüber oder laden sie dann auf Instagram hoch. Das mache ich nicht. Ich glaube, anfangs war es eine andere Generation. Mittlerweile hat es, glaube ich, auch unsere Generation erreicht. Aber ich habe mir nur gedacht, es ist mir too much. Also ich komme nicht von da. Der Hintergrund, warum ich das alles gestartet habe, war ein anderer.
Ja.
Natürlich muss man mitgehen, aber meine Kunden haben mich noch nie bis heute gefragt, ob ich auch irgendwas auf TikTok online stellen kann oder posten kann. Also so
noch
gesehen, also wirklich noch nie. Noch kein einziger Kunde hat mich gefragt, ob ich auf TikTok bin.
Spannend.
Ja, finde es auch spannend.
Siehst du es, dass du da noch sein wirst?
Nein. Mir reichen die Kanäle, die ich habe. Also das ist auch, glaube ich, so eine Alterserscheinung, aber es ist alles so schnelllebig. Also ich finde es jetzt gerade mit den Reels auch so eine Herausforderung.
Absolut,
weil
ja.
Ich habe Fotografie gelernt und das ist auch das, was ich sehr gern mache. Und jetzt muss ich auf einmal Videos schneiden können und Videos filmen. Ich meine, man kann eh mittlerweile fast alles übers Handy machen. Es gibt gute Apps, aber die Leidenschaft an sich ist es, wenn ich ehrlich bin, nicht. Und ich möchte eigentlich schon auch noch Freizeit haben und nicht immer online sein müssen. Und wenn ich dann so viele verschiedene Kanäle bediene, also außer Instagram gibt es irgendwann nicht mehr und TikTok löst Instagram ab und ich habe keine andere Einnahmequelle mehr.
Okay, also
mehr.
Nur wenn der Zwang
überlegen.
Groß genug wird.
Ja.
Okay, interessant.
Hm.
Was ich mir in der Vorbereitung oft gedacht habe, und auch in meinem Alltag denke, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen in einen sinnvollen Satz. Das Thema wäre Essensverschwendung.
Mm.
So, jetzt ist es so, dass ich nicht so wahnsinnig gut in meiner wöchentlichen Essensplanung bin.
Mm-hmm.
Und leider immer wieder was im Müll landet, weil es dann doch vergammelt ist und ich es nicht verwertet habe. Jetzt stelle ich mir vor, dass du Rezepte kreierst und ein Rezept kreieren, du weißt ja, wenn du das jetzt, so denke ich es mir zumindest, wenn du es jetzt aufschreibst, nicht, ob es schmeckt. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich da, weil du Erfahrung hast und weißt, was passt zusammen und das wird so und so in die Idee kommen, aber dass es dann wirklich am Ende geil ist, das ist ja sicherlich nur was, was mit dem Kochen passiert. Also isst du das alles selber?
Nein, das wird sich nicht ausgehen. Also vor allem, wenn ich ein Kochbuch mache. Sag mal, ich habe jetzt einen Sponsor-Blogpost und ich muss ein Rezept kreieren. Ja. Dann finde ich es sogar super, weil ich denke, heute habe ich gleich schon Mittagessen oder ein Abendessen. Also dann esse ich sehr wohl. Oder habe dann, wenn es aber eine größere Portion ist, noch am nächsten Tag etwas. Ja. Aber jetzt, wenn man ein Kochbuch macht, das bedeutet ja, dass man mindestens 6 Speisen pro Tag zubereitet. Und das kann ich leider alles selber gar nicht essen. Aha. Aber das Tolle ist, dass ich mein Studio oder der Ort, wo ich arbeite, das ist ein Mehrgenerationenhaus. Also meine Eltern wohnen in dem Haus. Und ich habe mein Studio eingerichtet, wo meine Oma früher ihre Wohnung gehabt hat. Arbeite in ihrer alten Küche.
Cool.
Ja, und jetzt beim Vorarlberger Küche-Kochbuch, da habe ich dann tatsächlich viel meinen Eltern gegeben und meine Tante und mein Onkel, die wohnen nebenan, die sind dann auch...
Okay, also gibt es einige Mäuler.
Ja, und dann habe ich auch oft gesagt zu Freunden, kommt's vorbei, weil heute habe ich so und so viel Essen noch da.
Okay.
Natürlich, es nicht immer, also ich versuche das so gut wie möglich, dass ich das Essen verteile und dass nichts übrig bleibt, beziehungsweise dass ich nichts wegschmeißen muss. Aber gerade wenn ein Kochbuch produziert wird, ist das manchmal schon schwierig, weil irgendwann ist man auch gesättigt. Da arbeitet man halt 2 Wochen intensiv oder 3 Wochen jeden Tag daran und muss so viel Essen weiterbringen. Also ja, dann wird halt auch einiges eingefroren oder so. Ja.
Wie gut ist da deine Planung, wenn man das ins Private dreht?
Mit der Resteverwertung meinst du oder so Verschwender? Ja, das geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also das habe ich gelernt. Früher war ich da vielleicht nicht so gut. Mein Freund, mein Partner, also der ist extrem, was das anbelangt, der ist sehr, sehr nachhaltig, sehr, sehr nachhaltiger und schaut drauf, dass ja nichts verschwendet wird. Und ich habe da auch sehr viel von ihm gelernt.
Okay.
Und ja, also ich gehe meistens jetzt vor allem, seit ich in Vorarlberg lebe, am Wochenende am Markt und kaufe halt immer so peu à peu. Also ich bin jetzt nicht die Einkäuferin, die einmal in der Woche einen Großeinkauf macht.
Okay.
Das bin ich nicht, weil das wäre dann richtige Planung. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile echt fast gar nichts mehr wegschmeiße.
Okay.
Ja. Oder wegschmeißen muss. Ja.
Okay. Und diese, was du praktisch für ein Bild kreierst, ja, wir bleiben jetzt mal bei dem Standbild, ist das alles immer essbar?
Ja, schon. Also das ist auch wichtig für mich. Ich koche jetzt nicht so, dass ich irgendwelche speziellen Sachen einsetze, wie Rasierschaum anstatt von Sahne oder Schlagobers.
Ja.
Weil ja, früher hat es das vor allem gegeben im Food Design oder Food Styling, dass man halt wirklich mit Sachen gearbeitet hat, die künstlich sind. Aber das... Der Trend geht dahin, dass das Essen so ausschaut, als ob man das zu Hause zubereitet hätte, gerade wenn es jetzt ein Kochbuch ist. Also die Person, die das anschaut, muss ja das Gefühl haben, okay, das schaffe ich auch oder das, ja.
Also nicht zu
sophisticated und zu künstlich. Ja, voll. Und deshalb, das finde ich auch ganz angenehm und eventuell gerade jetzt, wenn man Nudeln kocht, dass man sagt, dass man die noch schön hindrehen kann, dass die halt vielleicht 2 Minuten kürzer im Wasser sind, aber man kann es dann danach trotzdem essen und also auf das schaue ich auf jeden Fall.
Okay, ja. Also es ist nicht aus der Retorte.
Na.
Aber ist geil, Rasierschaum anstatt Sahne.
Ja.
Was gibt es da noch für Beispiele?
Ich weiß jetzt nicht, beim Bierschaum ist, glaube ich, ganz arg, aber das können auch wirklich nur, da gibt es so Profis, die extra gebucht werden.
Bierschaum-Stylisten.
Das ist eine richtige Herausforderung. Und bei Jobs wie Eis, also... Eiskugeln. Also da sage ich meistens nein, weil das ist auch extrem schwierig, dass das halt on time
bleibt.
Ist und bleibt und ja.
Krass. Okay. Bei dem Thema Instagram ist es so, dass wenn man über deinen Instagram-Kanal drüber scrollt, ich nenne es jetzt einfach mal, ich formuliere es jetzt negativ, ja? Verirrt sich immer mal so ein Reisefoto zwischen das Essen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, ich reise sehr, sehr gerne. Also ich glaube, es ist ein Riesenteil von mir, weil ich mit 18 ein Jahr in Neuseeland gelebt habe. Und ich wollte eigentlich immer Grafikdesign studieren und dann war ich dieses Jahr in Neuseeland und dann haben wir gedacht, nein, ich muss unbedingt was mit Tourismus machen, weil dann kann ich mein Leben lang reisen. Und ja, Tourismusmanagement war dann überhaupt nicht das Richtige, wenn ich drauf komme. Das Reisen ist geblieben. Also wir hatten dann einen Austauschschüler aus Australien bei uns leben in Dornbirn für ein Jahr. Und mit der Familie bin ich ganz, ganz eng und ist jetzt leider nicht der nächste Ort Australien, aber ich war tatsächlich auf allen Hochzeiten der Kinder.
Ah, cool.
Und habe dann auch mit 25 nach dem Studium eine Weltreise alleine gemacht für 5 Monate. Und ja, also mir gibt Reisen extrem viel. Ich hole mir auch ganz viele Inspirationen durch das Reisen. Und ich brauche das also immer wieder, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt ist mal, also vor allem jetzt vielleicht, seit ich auch zurück in Vorarlberg bin,
ja.
Das wird mir dann irgendwann zu klein oder so engstirnig, kann ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem habe ich dann so das Gefühl, ich muss jetzt wieder raus und das Weite oder einen größeren Blick haben und vor allem ich liebe Surfen und Sport überhaupt und die Natur und ja, ich habe dann immer so das Gefühl, jetzt brauche ich das wieder als
einmal neuen Wind reinbringen, ja, sozusagen.
Voll. Auch, Entschuldigung, auch so kulinarisch vor allem natürlich gesehen, also da, wenn Kopenhagen, das ist so meine wirklich Lieblingsstadt. Also ich habe jetzt noch nicht alle Städte in Europa gesehen, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist meine Lieblingsstadt. Ich habe auch mal 3 Monate dort gelebt, als ich 21 war oder 22. Und ja, das ist so ein Ort, da zieht es mich immer wieder hin und da hole ich mir sehr viel Essensinspiration.
Diese Inspiration, wenn ich, also ich muss es anders formulieren. Reisen ist ja grundsätzlich eine coole Sache, weil man, wenn man, je nachdem, wie man das gestaltet, natürlich ist ja immer sehr davon abhängig, aber man kann da ja sehr viel rausziehen für sich selber an Inspiration auf jeder Art. Insbesondere was das Essen betrifft, auch wenn man kein Koch ist. Ja, yeah. Also ich bin, wenn irgendjemand mich fragen würde, wo man hinreisen soll, um geil zu essen, dann muss man nach Vietnam.
Ja,
und
stimmt.
Da bleiben, glaube ich, weil es, ja.
Grandios und alles glutenfrei.
Das ist eben das, ich bin jetzt echt nicht im Gluten-Thema. Ja. Aber weil du schon gesagt hattest, allein dieses Thema, ja, Zugfahren. Ja, und wenn wir in den Zug einsteigen, dann ist es ja oft so, dass wir irgendwie vollgepackt sind mit Essen, als würden wir 8 Monate irgendwo hinfahren.
Ja.
Obwohl man nur 3 Stunden im Zug sitzt. Weil es könnte ja, weiß ich nicht, was passieren. Aber ist das nicht total, also du hast eh schon drüber gesprochen, dass es anstrengend ist im Alltag oft, auch in Restaurants. Aber wenn du jetzt in Ländern bist, das ist ja auch nicht so besonders easy, oder?
Ja, also da gibt es 2 Ansätze. Also entweder ich suche mir ein Land aus, bei dem ich weiß, dass es quasi Gluten-Free Paradise ist. Da gehört Skandinavien dazu. Und dann, oder Australien, solche Länder, da weiß ich ganz genau, da ist es einfach kein Thema, auch USA.
Ja.
Und dann gibt es natürlich viele asiatische Länder oder südamerikanische Länder, die, ja, da gibt es dann auch die Sprachbarriere, ganz klar. Aber auch da haben wir gedacht, ich will mir das nicht nehmen lassen. Und es gibt für Leute, die Zöliakie haben, so eine Website, da kann man sich auf jeder Sprache ausdrucken, dass man eben Zöliakie hat und was das bedeutet und was man essen darf und was man nicht essen darf. Und das nehme ich dann immer ausgedruckt mit und Und,
und hältst es dem Menschen an der Straßenküche
ja,
hin.
Ja, genau. Also ich war einen Monat in Thailand und da haben wir eigentlich nur vor der Straße gegessen.
Ja.
Und dann habe ich immer diesen Zettel hingehalten und halt viele konnten auch nicht lesen und haben es dann immer rumgereicht. Und dann hat es der eine dem anderen vorgelesen und dann haben sie gesagt, okay. Und dann haben sie halt gesagt, okay, Reis. Und oder haben dann halt extra was zubereitet, was voll süß war. Und ja, also ich möchte mir das eigentlich nicht nehmen lassen. Ja.
Hast du da dann erlebst, du hast vorher von diesem, es kommt immer ein blöder Kommentar, irgendjemand rollt immer die Augen, weil Eva braucht jetzt wieder ihre Sonderbehandlung. Passiert dir das da dann auch?
Na, weil also in den Ländern, die Gluten-Free Paradise-Länder, wie ich sie so gerne nenne, wie Skandinavien, Australien, USA und Co., da ist das schon so normal, dass das ist wie, wenn man jetzt mittlerweile sagt, ich hätte gern Kaffee mit Hafermilch. Mhm. Das ist einfach kein Thema mehr.
Ja.
Also da fühle ich mich ja überhaupt nicht außerirdisch, wenn man das so sagen kann. Und in diesen, asiatischen Ländern, da ist eher dann so, in Thailand habe ich das so erlebt, die sind dann so neugierig und die wollen einfach so, dass es dir gut geht. Mhm. Und also da habe ich das sehr herzlich empfunden.
Okay, also
und so
gar nicht
mit so
negativ.
Einer, überhaupt mit so einer Neugier und so, wir schauen auf dich und wollen dir was Gutes tun.
Ja. Süß.
Voll.
Voll cool.
Ja.
Okay, das heißt, deswegen verirrt sich, ich bleibe bei dem negativen Begriff des Verirrens,
ja.
mal ein Reisebild in deinen
ja,
in dein
viele.
Food-Insta.
Genauso wie viele Bergfotos und vor allem Bergseefotos, in die ich reinspringe, weil das ist auch so ein Ding von mir. Immer wenn ich wandern gehe, egal wie kalt dieser Bergsee ist, ich muss da reinspringen. Ja.
Okay, cool. Das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Kaltes Wasser ist großartig. Jetzt haben wir sehr viel davon gehört, was du so machst. Ja, also wie dein Blog aussieht, welche Themen du behandelst, was so ein bisschen deine Kunden sind. Jetzt machst du das alleine.
Hm.
Du bist eine One-Woman-Show.
Hm.
Wie ist das? Ist das immer gut? Ist das manchmal anstrengend? Hättest du gern ein Team?
So und so. Also hauptsächlich würde ich sagen, es ist gut, weil ich weiß mittlerweile, dass ich besser alleine arbeiten kann.
Aha.
Gleichzeitig vermisse ich manchmal den Austausch oder merke dann, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder Mittag einen Termin habe oder irgendwo hin muss zum Arbeiten, dass ich es dann eigentlich total nett finde und komme dann drauf, das war jetzt voll schön, sich auszutauschen und Feedback zu bekommen. Aber ich habe überhaupt kein Thema damit eigentlich, wenn ich fast den ganzen Tag allein im Büro sitze und meinen Dingen nachgehe. Es ist halt oft so, die meisten Leute, also ich bin dann so, dass ich am Abend was machen möchte und jemanden treffen möchte, weil ich natürlich den ganzen Tag fast alleine war. Und umgekehrt geht es den Leuten so, die halt den ganzen Tag im Büro waren, dass sie dann müde sind und sagen, na, ich will jetzt meine Ruhe.
Ja.
Also das kann dann manchmal clashen. Aber ansonsten habe ich da überhaupt kein Thema. Also natürlich jetzt eher vom Arbeitsload kann es dann manchmal schon sein, dass man denkt, puh, ich hätte gern jemanden, der mich unterstützt. Schon manchmal, dass ich mir gerne eine Meinung einhole oder sage, wie machst du das? Aber da habe ich dann auch wieder Kolleginnen, die im kleinen Bereich arbeiten. Und wir tauschen uns da eigentlich sehr intensiv aus. Also was Kunden anbelangt, was Preisgestaltung anbelangt, was so einfach Themen, die man halt so hat, die aufkommen, mit denen man struggelt. Also da habe ich einen regen Austausch mit anderen Kollegen oder Kolleginnen.
Du hast es jetzt ganz kurz angesprochen. Ich finde das total interessant, wenn man Dinge alleine macht. Und ich kenne das ja, weil ich auch viele Dinge alleine gestalte. Wo holst du dir Kritik? Oder lieferst du einfach ab und das ist immer geil?
Also ich würde sagen, ich bin bei dem Startup draufgekommen, dass ich besser alleine arbeite, weil da war es ja genau so, dass ich viele Dinge umsetzen wollte, die ich dann nicht konnte. Und dann habe ich meinen Blog begonnen und dann kam so von meinen Mitarbeitern so, hey, warum machst du das nicht für unser Unternehmen oder warum steckst du so viel Herzblut in deinen Blog, warum hast du das nicht bei uns reingesteckt? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe es öfters versucht, aber es ist irgendwie nicht angekommen. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, wenn ich niemand etwas beweisen muss oder wie sage ich das jetzt, oder präsentieren muss, wenn ich einfach dem nachgehen kann, was ich so in meinem Kopf umher spukt, oder dann ist dann viel ein besserer Output. Und was Kritik anbelangt, ich glaube, das habe ich extrem gelernt eben in diesem Startup-Job. Da kam sehr viel Kritik, weil ich musste dann immer jedes Rezept Probe kochen und alle, die dort gearbeitet haben, haben das halt getestet und da war das halt so, dass ich einen Wareneinsatz hatte, also dass ich zum Beispiel um 4 Euro ein geiles Gericht kreieren musste und das ist halt natürlich sehr herausfordernd, weil man hat dann halt einfach nicht viel zur Verfügung und es muss aber trotzdem gut schmecken und dann kam halt so, naja, da fehlt schon der Pep oder da müsstest du nicht das und das machen und dann du hast halt einfach nicht die Möglichkeiten und ich glaube, dass ich da sehr gut gelernt habe, mit Kritik umzugehen und jetzt ist so eigentlich, ja, ich glaube, ich vertraue einfach voll auf das, was ich mache und sonst würde ich die Kritik ja von außen bekommen, also wenn ich jetzt ein Rezept post, dann habe ich hier die ganze Community, die immer sagen könnte, das war jetzt aber schon ein komisches Rezept oder das hat nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich nie so. Also,
okay.
Ja. Also manchmal überrascht es mich selber, weil jetzt bin ich gerade dabei, also mein Vorarlberger Kochbuch, das geht jetzt in die 3. Auflage.
Ja.
Also das habe ich gerade vorgestern erfahren und frage ich dann eigentlich mal alle Leute, ob ihnen irgendwelche Fehler aufgefallen sind oder ob sie was gefunden haben, weil muss man ja natürlich ausbessern dann. Und im Gegenteil kommen jetzt die ganze Zeit nur Feedback, na, das sind die besten Schupfnudeln, die ich je gemacht habe. Und letztes Mal hat man, oder gerade gestern hat man eine geschrieben, boah, das sind die besten Apfelküchlein, die ich je gemacht habe. Es hat so gut funktioniert. Und
geil.
Manchmal bin ich dann selber so, wow, cool.
Das ist ja voll schön, aber.
Ja, ist voll schön. Also, und es ist, glaube ich, auch anders wie zum Beispiel bei einem Lifestyle-Blogger oder da gibt es viel mehr Ansätze, glaube ich, zur Kritik beziehungsweise Kritik zur Person oder Angriffsfläche, sagen wir mal so. Und bei mir geht es ja um Essen. Und was sie kritisieren können, ist halt ja, wie gesagt, dass ein Rezept nicht funktioniert hat oder nicht geschmeckt hat.
Ja.
Aber auch das, also das kommt so gut wie nie. Und für das bin ich eh sehr dankbar. Also,
bewegst du dich in einer Internet-Positivitätsbubble?
Eigentlich schon, also ich weiß nicht, ob ich es nicht verschreien
bitte
dürfte.
Nicht.
darf, aber ja, ich habe wirklich das Gefühl, es kommt, also wenn nur sehr positives Feedback und das ist auch das Schöne an diesem Beruf, dass so viel zurückkommt. Also
ja.
Man gibt natürlich einiges, also gerade am Anfang diese Rezepte, die sind ja alle gratis, die du zur Verfügung stellst, also wenn du nicht die Sponsor-Blogpost hast. Und da kommt halt sehr viel Feedback, wie toll das geschmeckt hat oder endlich einmal ein Rezept für das und das und dass sie meine Kochbücher haben und sie voll gern draus kochen und ihnen das so gut tut oder dass sie, keine Ahnung, seit da viel gesünder leben und es ihnen besser geht. Ja, das ist schon sehr schön.
Cool.
Ja, voll.
Wenn wir bei dieser Selbstständigkeit und dem, du machst das alles alleine bleiben. Jetzt hat der Tag 24 Stunden und dieser furchtbare Spruch, selbst und ständig, ist ja nicht nur furchtbar, sondern auch extrem wahr.
Extrem wahr, ja.
Jetzt bist du selbstständig seit 2015 ungefähr, oder? Kommt es hin, ne?
Ja.
Wie ist es bei dir? Überarbeitest du dich regelmäßig? Hast du ein gutes Maß gefunden? Ist es sehr projektbezogen? Wie läuft das bei dir?
Ja, also das ist ein Prozess, würde ich sagen. Und es kommt in Wellen oder sagen wir so, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Also ich glaube, die Selbstständigkeit einfach. Es gibt Phasen, da hat man so viele Aufträge und so viel zu tun und weiß gar nicht mehr, wo man geht und steht. Und dann hat man halt auch wieder Monate, da ist ganz, ganz wenig. Und es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also vor allem in den ersten Jahren haben wir definitiv extrem überarbeitet. Also so, dass es sogar zu einem Burnout kam und ich dann auch mal out war für ein paar Monate. Und da muss man wirklich lernen, sehr gut auf sich zu schauen. Ich habe das schon viel besser gelernt, also was ich jetzt gemacht habe, dass ich mein Büro verlagert habe. Ich habe früher immer daheim gearbeitet und es war dann halt ganz oft so, dass ich, sag mal, unterwegs war am Abend, dann bin ich um 11 heimgekommen und dann haben wir gedacht, ach komm, ich könnte jetzt ein paar Fotos schnell bearbeiten. Und dann ist man halt auch wieder bis 1 in der Früh gesessen und jetzt habe ich gesagt, nein, ich möchte es eigentlich nicht mehr, ich möchte es trennen, ich möchte das Büro woanders haben, ich möchte am Morgen wirklich aufstehen, mich duschen, mich anziehen, rausgehen und wohin fahren. Und ich möchte auch meine Wochenenden, wenn es geht, frei halten. Manchmal finde ich es natürlich angenehm, wenn jetzt, sag mal, ich habe ja auch vorher gesagt, ich bin so ein Naturmensch, also wenn ich weiß, es schifft jetzt am Wochenende voll und unter der Woche ist extrem schönes Wetter, dann ist ja auch genau das Tolle an der Selbstständigkeit, dass ich sagen kann, ich nütze jetzt diesen Tag und dafür arbeite ich dann am Sonntag halt.
Absolut, weil, das ist ja genau das Schöne, was man dann voll nutzen
kann.
Voll,
das sind die Vorteile. Also es gibt schon sehr viele Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Ich würde für mich überwiegen die Vorteile, also diese Freiheit und ich kann den Tag so gestalten, wie ich möchte. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, auch vielleicht gegenüber anderen, weil die sehen ja auch immer das, was sie sehen wollen. Und die sehen dich halt um 11 am Vormittag.
Nichts tun.
Nichts tun, weil ich am Berg bin oder in einem Café sitze. Und dann sagen sie, boah, das ist ein chilliges Leben, Eva. Und boah, das hätte ich gern. Und du bist ja nur am Reisen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, du warst dort wieder. Und dann sage ich so, stimmt doch gar nicht. Es war vor 4, 5 Monaten. Oder dann sage ich so, ja, aber du hast mir auch nicht gesehen, wie ich von 10 am Abend bis 1 in der Früh gearbeitet habe oder am Wochenende. Ich meine, das zeige ich halt nicht. Klar. Und ich muss es aber auch nicht beweisen eigentlich. Aber das finde ich halt in unserer Gesellschaft so schade, weil es ist so in den Köpfen, dass man diesen 9-to-5-Job haben muss und man gönnt den Leuten auch nicht. Und ich denke mal, ich bin ja auch nicht, also es hat ja auch lange gedauert, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Also der Blog hat sich ja nicht, also der war ja nicht von heute auf morgen da. Das war harte Arbeit, dass ich da hinkommen bin und dass ich den Lifestyle habe, den ich jetzt genieße. Und ja, aber das muss man schon lernen, dass man da irgendwie...
Würdest du sagen, da bist du jetzt super gut drin?
Jein. Also ich bin 1000-mal besser wie zu Beginn.
Hoffentlich.
Aber ja, ich habe schon Phasen. Also ich bin eher so der Typ, ich bin einfach, ich arbeite sehr gerne, weil es ist ja auch etwas, es ist ja auch Leidenschaft. Es ist ja auch das Schöne dahinter. Aber man muss sich dann schon oft rausnehmen und sagen, okay, jetzt reicht's und jetzt machst du morgen weiter. Ich habe schon immer wieder Phasen, wo ich das lernen muss oder mir selber sagen muss oder mein Körper zeigt mir das ganz deutlich. Also das ist ja auch das Gute, dass der Körper immer gleich Warnsignale sendet.
Man muss halt nur verstehen, sie zu lesen.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Man kann die ja auch sehr lange ignorieren.
Ja. Oder dann kommen Kommentare von Freunden und Familie und dann, ja.
Ja, spätestens dann.
Ja, dann.
Okay. In diesem Verlauf würdest du sagen, da gibt es gewisse Sachen, die du bereust oder falsch gemacht hast?
Eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht was ich bereut hätte. Also manchmal vielleicht, dass ich gescheiter gewesen wäre, dass ich mir Unterstützung geholt hätte oder erkannt hätte. Also Mama hat mir ja so das Gefühl, das ist jetzt das Allerwichtigste, man muss dem nachgehen. Und das ist ja auch so ein Thema, man ist schon sehr unter Druck, weil man muss immer funktionieren. Also gefühlt darf man, kann man nicht krank sein als Selbstständiger, weil man dann Kunden verliert oder halt kein Geld verdient. Und dass man in solchen Momenten einfach sagt, okay, hol mir jetzt Unterstützung, oder es ist mir mehr wert, dass ich jetzt jemanden habe, den ich bezahle, der mir den Job ausführt, dass ich auch wirklich heilen kann oder krank sein kann. Das ist schon etwas, was man extrem lernen muss, finde ich. So dieser Umgang mit sich rauszunehmen oder Unterstützung zu holen.
Bitte.
Na, was wolltest du fragen?
Ich wollte fragen, wie du das machst, wenn du dann reisen gehst.
Da plane ich sehr gut vor. Also da sage ich dann zum Beispiel, das kommuniziere halt sehr deutlich, dass ich dann 5 Wochen weg bin und dass ich nur noch davor oder danach die Aufträge umsetzen kann. Sind es jetzt monatliche Geschichten, dann müsste ich das wirklich einer Kollegin abgeben. Ich arbeite eigentlich jeden Tag, wenn ich so lange unterwegs bin. Dann tue ich E-Mails beantworten oder Sachen posten.
Also du bist dann, wenn du sagst, du bist jetzt 5 Wochen reisen, bist du nicht 5 Wochen offline?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich bin ja eigentlich jeden Tag sicher auch 2 Stunden mindestens, dass ich arbeite. Also das ist schon etwas, so Urlaub kenne ich fast gar nicht. Also selten, eher wenn ich kurz weg bin, dass ich sage, ich bin gerade auf Urlaub, nächste Woche schreibe ich dann gerne eine E-Mail oder kann ich mich darum kümmern. Aber wenn ich so eine lange Reise mache, Reise ist ja auch nicht gleich Urlaub.
Ja.
Und das ist für mich dann so einfach, ich bin woanders und hole Inspiration und lebe mein Leben einfach woanders weiter und kann dann aber auch von da aus arbeiten. Ja, und weil du noch eben zu der vorherigen Frage, ob ich irgendwas anders machen würde, aber weil das jetzt vielleicht nicht direkt die Frage beantwortet hat, aber mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, was ich anders machen würde. Ja.
Okay. So eine, ich weiß nicht, ob es das überhaupt dann gibt bei dir, aber wenn man sagt, eine normale Woche. Wie viele Stunden bist du da beschäftigt?
Eine normale Woche. Ja, ist auch unterschiedlich, weil halt in der Selbstständigkeit das projektmäßig abhängig ist. Also da kann es halt Wochen geben, die sehr intensiv sind. Und dann wieder Wochen, wo ich es dann gefühlt, also dann ist es echt wie Urlaub, dass man denkt, puh, okay, was muss ich eigentlich heute machen? Okay, da muss ich jetzt halt vielleicht diese E-Mail beantworten. Dann hat man echt schon fast wieder ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, man sollte arbeiten, aber es gibt dann halt gerade wenig.
Ja.
Aber sag mal, es ist gerade eher eine auftragsreiche Zeit, dann würde ich mittlerweile sagen, dass ich wahrscheinlich an diese klassischen 40 Stunden hinkomme. Früher waren es wahrscheinlich eher 60, 70, 80. Also wirklich viel, viel, viel. Also da
zu viel für zu dauerhaft. Viel.
Genau.
Okay. Du hast jetzt vorher schon gesagt, dass du einmal das Büro aus der Wohnung verbannt hast, sozusagen. Ich finde das sehr spannend, diese Abgrenzung oder diese, will man das abgrenzen, kann man es abgrenzen, muss man es abgrenzen? Wenn du jetzt kochst und weißt, du fotografierst es nicht, schaut es dann auch so aus?
Wenn Freunde kommen, ja. Also wenn ich Leute einlade, dann ja, sonst nicht.
Okay.
Ja, also kommt drauf an, natürlich, das Auge ist mit und man genießt es anders.
Ja.
Aber ich glaube, wenn nur ich alleine bin, dann ist der Stellenwert, dass es schön ausschaut, nicht so hoch.
Okay.
Wie wenn ich für jemanden koche.
Aber also die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ob die jetzt so viel Sinn ergibt, aber kannst du noch normal kochen? Also in Anführungszeichen?
Definitiv, ja, voll. Also bei mir, also normal, das ist jetzt nicht mal kochen, aber ich liebe zum Beispiel einen Käsetusch und das gibt es bei mir dann auch ab und zu dazwischen. Und ich finde, es ist ja auch die Balance und gerade wenn man so viel kochen muss beruflich, ich habe eine sehr kleine Küche in der Wohnung und ich koche da gar nicht so gern und da ist dann eher mal so die schnelle, kurze Küche und so für die Arbeit, dass ich halt aufwendigere Dinge koche und anders koche, ja.
Okay.
Ja.
Was ist die natürlich naheliegendste Frage dann noch an dich? Was ist dein Lieblingsessen?
Ah, das ist eine schwere Frage, aber ich sage meistens Kaiserschmarrn. Ich mag Kaiserschmarrn echt sehr, sehr gerne.
Ja.
Natürlich glutenfrei zubereitet. Oder, also früher war es so alles Zopfbrotmäßiges, Brioche-Brotmäßiges. Also ich habe mir früher
Okay.
jeden Tag nach der Schule so ein Milchbrötchen oder Zopfbrot geholt. Das habe ich dann daheim mit Butter und Marmelade gegessen und einen kalten Kakao dazu.
Okay,
Das
geil.
war so mein Lieblingsding und das vermisse ich extrem, muss ich sagen. Also auch vor allem so am Sonntag in der Früh
Ja.
ein Zopfbrot mit Butter. Und das, man kann schon glutenfreien Zopf machen, aber das schmeckt nicht gleich. Also das ist nicht so fluffig und ja, das vermisse ich extrem.
Das sind jetzt beides süße Sachen.
Süße Sachen, ja, ist witzig, weil ich würde ja sogar eher sagen, ich bin jetzt nicht so die Süße, also ich bin jetzt nicht jemand, die Nachspeisen braucht.
Ja.
Eher so am Nachmittag gern irgendeinen Kuchen, aber auch nichts Cremiges, also keine Torte oder so, sondern
Ja.
eher so. Ja, Mandelkuchen oder so irgendwas.
Ja.
Aber als Hauptspeise, muss ich gerade überlegen, also ist jetzt sehr klischeehaft, Kässpätzle mag ich sehr gern. Und ja, es gibt so viele Speisen, die man gern hat.
Okay, also die Vielfalt ist dann doch größer als
Ja,
das
total.
eine Superessen.
Ja, und ich mag Eintöpfe, mag ich sehr gern. Ja, es ist sehr schwierig, weil ich mag sehr viel essen, sehr gern. Ich hätte jetzt kein, also ich wüsste jetzt wirklich nichts Spezifisches.
Okay.
Ja.
Und wenn man das nochmal runterbricht, weil du eben so viel kochst, gibt es eine Lieblingszutat?
Ja, da hätte ich früher immer rote Beete gesagt.
Okay, verrückt. Das
Ja.
befindet sich so gut wie gar nicht auf meinem Speiseplan.
Ja, das sagen sehr viele, aber ich finde, rote Beete ist so wandelbar,
Ja.
weil, also die meisten kennen es halt als so Salat
Ja.
und haben vielleicht auch aus der Kindheit irgendwelche schrecklichen Erinnerungen an rote Beete. Ich weiß nicht, ich habe zwar auch, ich habe so viel rote Beete essen müssen, weil ich, bevor ich wusste, dass ich Zöliakie habe, habe ich einen extremen Eisenmangel gehabt, weil das
Ja.
halt ein Symptom der
Okay.
Zöliakie ist, wenn man es nicht diagnostiziert. Und meine Mama hat dann immer Rote-Bete-Salat gemacht. Und man würde ja dann meinen, dass es dann einem irgendwann, wie sagt man, zu den Ohren.
Ja, zu den Ohren
Ja,
rauskommt.
genau. Und es ist aber nicht so. Mittlerweile, also ich mache halt Rote-Bete in einen Schokoladenkuchen rein. Oder im Ofen gegart oder ja, es gibt so viele Möglichkeiten mit Rote Beete.
Geil.
Ja, voll.
Okay,
Und
vielleicht
ich habe
wird.
gesagt früher, also ich meine, ich mag immer noch Rote Beete sehr gerne. Ich überlege gerade. Also, wenn wir geredet haben, was ich sehr gern esse, fällt mir gerade ein, was ich jeden Tag esse und immer liebe und mir überhaupt nie auf den Nerv geht, ist mein Porridge. Also einfach Haferflocken mit Hafermilch, also alles glutenfrei, weil es gibt ja extra glutenfreie Haferflocken und glutenfreie Hafermilch, mit einem geriebenen Apfel, dann durch die Milch aufschäumen und Mandelmus dazu. Und das esse ich jeden Morgen.
Krass.
Ja, voll.
Das überlege ich mir auch mal.
Ja, ist echt sehr gut.
Cool. Wir haben so ein bisschen über die Kreativität geredet, aber noch nicht so viel, finde ich. Wenn du hast gesagt, beim Reisen kommen Inspiration kommt dadurch her. Gerade natürlich klar, wenn man fremde Küchen isst und so weiter. Aber wo kommt es bei dir her, wenn du jetzt neue Sachen entwickeln musst? Also ich glaube, wenn es vom Kunden kommt, dann gibt es ja sicher immer irgendwelche Vorgaben in Bereiche und Richtungen. Aber wo kommt es her, dass du fähig bist, dir neue Dinge auszudenken?
Also, wenn ich reisen gehe, dann also gehe ich jeden Tag sehr viele Restaurants und Cafés besuchen, tatsächlich. Und
Absichtlich.
absichtlich, also das ist für mich auch ein Highlight. Also
Ja.
ich suche mir dann davor halt die Lokale schon raus und ja, lasse mich dann inspirieren von den Speisekarten. Manchmal sind es dann aber auch einfach Zutaten oder sagen wir so Module aus einer Speise. Also mir gefällt dann ein Ansatz, den ich dann mitnehme und versuche das halt zu Hause zu interpretieren mit heimischen Produkten zum Beispiel. Oder gerade wenn jetzt ein Kunde ein Rezept haben will, das finde ich dann eh immer angenehm, weil dann sagen sie, das ist das Produkt, das du einsetzen musst, sagen wir jetzt einmal Mandelmilch, und es muss in die süße Richtung gehen, und ja, und dann überlege halt, und dann nehme ich wirklich alle Fotos her von, also die ich gemacht habe für Speisekarten, aber auch von Fotos, die ich abgelegt habe für Essen, das mich inspiriert hat, aus verschiedenen Quellen, wie Fotos, die ich selber gemacht habe auf Reisen, aber auch auf Pinterest oder, keine Ahnung, und da habe ich ein riesen Repertoire. Und es geht dann durch und das wandle ich dann so ab, irgendwie, wie ich es cool finde oder dass es neu ist oder...
Das ist total interessant.
Ja, und ich kann es ist so bausteinemäßig und eben inspiriert das Essen auch so. Und je mehr experimentierfreudig, umso besser. Also ich liebe das eben so Süßkartoffel oder rote Beete in einem Kuchen drin oder ich habe in meinem ersten Kochbuch einen Brownie mit Kidneybohnen. Einfach wenn dann also irgendwas drinnen ist, mit dem man nicht gerechnet hat und das neu ist und man vielleicht dann immer gleich rausschmeckt und jeder so sagt, wow, was ist das? Das schmeckt voll gut oder ja.
Passiert dir das dann auch oft, dass du, was heißt oft, oder passiert das überhaupt, dass du dann Sachen zusammenschmeißt, sage ich jetzt mal ganz salopp, und am Ende denkst du, boah, nee, das war jetzt nix, das passt einfach nicht zusammen, oder?
Fast nie, weil wenn man so viel kocht, also ich glaube gerade, weil ich in dem Startup-Unternehmen so viele Rezepte entwickelt habe, weiß man dann irgendwann genau, welche Sachen harmonieren und welche nicht und... Mhm.
Das finde ich wirklich interessant. Also ich meine, ich habe einfach gar keine Kochschule. Ich koche nicht, aber ich bin jetzt auch kein super Koch. So,
ja.
Ich,
also das ist einfach ein Gefühl. Das ist oft so faszinierend, weil ich habe Kochen nicht gelernt und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin so die Mordsköchin, wenn dann die Leute sagen, ja, die Eva, die kann voll gut kochen. Und ich würde mich gar nicht so als Köchin darstellen. Es ist eher so eine Faszination für Zutaten, die cool miteinander sind oder harmonieren oder also mich faszinieren Kombinationen und so ausgefallene Sachen, kann das gar nicht beschreiben und es ist so was Natürliches für mich. Ja.
Ja, es ist voll spannend, weil eingangs hast du gesagt, das Erste, was du sagen würdest, wäre Fotografin.
Mhm.
Ohne jeglichen Essensbezug.
Ja.
Ja, ist so das Erste, was man von dir hören würde in dem Kontext und von dem, was wir jetzt gehört haben, was du alles so tust, würde ich schon sagen, dass du zu einem sehr hohen Anteil Köchin bist.
Ja, das ist eh so spannend, weil ich sehe mich so überhaupt nicht in dem. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben, weil auch immer, wenn ich was koche, sagen, also ist es auch eigentlich immer so, dass es den Leuten voll gut schmeckt. Und aber trotzdem, ich würde mich nie als Köchin bezeichnen.
Glaubst du, das liegt daran, dass du das nie professionalisiert gelernt hast?
Vielleicht, ja. Ja, kann sein.
Das ist ja echt interessant.
Ja, total.
Heißt das dann auch, es wird nie ein Eva-Restaurant geben?
Ja, das ist so eine andere Sache. Also ich kann es jetzt nicht ausschließen. Früher hätte ich gesagt, es gibt fix einmal ein Eva-Lokal.
Okay.
Also es war so ein Traum, wie viele wahrscheinlich den Traum eines eigenen Cafés haben.
Ja.
Und ich habe auch schon sehr viele Konzepte geschrieben für Restaurants und Ideen eingebracht, wie jetzt mein perfektes Restaurant oder Café ausschauen würde. Aber im Endeffekt, ich bin nicht die Person, die täglich dann dasteht und also ich würde gerne Konzepte schreiben und Rezepte liefern, dass es ein Restaurant oder Café gibt, wo ich gerne selber immer hingehen würde.
Yeah.
Aber ich möchte nicht die Person sein, die da jeden Tag drinsteht und kocht und managt.
Okay.
Also ich würde das eher so gern abgeben.
Okay.
Ja.
Also gibt es das Eva-Franchise irgendwann mal?
Ja, vielleicht, genau, eher so. Und ich glaube, es würde mir auch zu viel von meiner Freiheit nehmen. Also das ist ja das, was ich so schätze und so, dass ich einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt mal einen Monat weg. Und ich glaube, wenn man sein eigenes Restaurant hat oder Café,
das
dann
wird es schwierig.
Wird schwierig.
Absolut. Das wird dann nicht so ganz einfach. Jetzt haben wir gehört, dass du hast es geschafft in einer gewissen Zeit, die Zöliakie nicht mehr als den negativsten Punkt zu betrachten, der wahrscheinlich am Anfang sicherlich durchaus mal gewesen sein könnte. Wenn man davon absieht, was war oder wer war für dich am prägendsten in die Richtung, jetzt stehe ich hier und deshalb ist das so?
Ich würde sagen, ich selbst. Also ich meine, keine Ahnung, weil es damals schon sehr viele Leute gab, die das kritisiert haben, dass ich so als Opfer bin. Und ich weiß auch nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat. Ich glaube, es waren schon mehrere Freunde, die quasi so, du bist die wandelnde Zöliakie. Ich fand das einfach so furchtbar. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wer das war, weil sonst würde ich sagen, die Person. Und wegen der haben wir gedacht, ich muss das sofort ändern. Aber ich glaube einfach selber, dass ich mir gedacht habe, ich will mich gar nicht mehr in dieser Rolle sehen. Ich war das früher nicht und
jetzt auch nicht.
Jetzt auch nicht. Und alles kommt aus einem Grund und ich will das anschauen oder von einer anderen Seite betrachten und halt einfach schauen, was kann ich daraus machen. Also ich glaube schon, dass ich bin eher so, ich würde sagen, ein Stehaufmännchen und ein Optimist und ich habe mir gedacht, ich möchte es jetzt einfach ändern.
Okay, sehr cool.
Ja.
Und woher kommt die Energie dazu?
Mm.
Außer von dem ganzen Essen.
Also ich glaube, ich bin ja schon mal ein Mensch, der sehr viel Energie hat, grundsätzlich. Und dann gibt mir die Natur, gibt mir ganz viel Energie und Sport. Also ich liebe, in die Berge zu gehen, sei es im Winter, sei es im Sommer, schwimmen. Und ich mache sehr viel eigentlich auch, weil du jetzt gerade Energie ansprichst, sehr viel Energiearbeit auch. Also, dass ich zu jemandem gehe, der, sag mal, Heilströme macht oder solche Dinge. Also ich schaue sehr viel auf meine körperliche Gesundheit, sei es, dass ich zu einem Osteopathen gehe. Also das ist mir ganz wichtig, dass das alles ausgeglichen ist. Natürlich nicht immer gleich ausgeglichen, aber ich merke schon, wenn ich eine Energie tief habe, dann hilft es meistens zu 100%, dass ich in die Natur gehe, spazieren. Und
sehr schön.
Voll.
Meine letzte finale Frage. Was ist dein Sinn des Lebens?
Mein Sinn des Lebens. Gutes Essen. mein Sinn des Lebens. Das ist eine sehr philosophische Frage. Ja, einfach genießen und dankbar sein und ist voll schwierig. Was ist dein Sinn des Lebens?
Ruhe, gedrehte Frage. Das ist eine saufiese Frage.
Ja, mega ist saufies, fiese Frage.
Vor allem, wenn ich dir das spontan stelle und nicht letzte Woche schon mal sage, hey, das kommt als Frage.
Ja, ja.
Ich denke es für mich so, dass ich Zeit nutze, was oft mich fertig macht, weil dieses blöde Telefon so zeitraubend ist, nicht im positiven Sinne, nicht im Sinne von Kontakt zu Menschen, sondern sinnlose Scrollerei. Und ich da sehr schlecht drin bin, mich da im Zaum zu halten. Und ich finde so diesen Austausch und Kontakt irgendwie ist zumindest mal jetzt gerade mein Sinn, mit Menschen reden und neue Dinge lernen und erfahren. Und das nicht im schulischen Kontext, sondern wirklich
voneinander oder halt.
Genau, so diesen, so irgendwie Austausch und andere Perspektiven sehen und sowas. Sowas finde ich extrem spannend.
Ja.
Und das ist, glaube ich, aktuell mein Thema.
Ja, und es ist ja, wie du gerade sagst, aktuell. Also ich glaube, das ist ja auch wandelbar, der
Absolut.
Sinn des Lebens. Ich glaube, da ist auch phasenbedingt, lebensphasenbedingt, könnte man gut vorstellen.
Extrem.
Oder nicht nur vorstellen, es ist so.
Ja.
Aber ja, grundsätzlich, also ich bin ein sehr lebensfroher Mensch und einfach genießen und eine gute Zeit haben und so holistisch, aber auch auf, ich weiß nicht, Also wenn ich jetzt an den Aspekt denke, so was man sich zuführt, also ich sage immer, der Körper ist schon das größte Gut, das wir je haben werden, und dass man auch darauf achtet, dass man den Körper nährt und sich gut tut, also nicht nur durch Essen, aber auch, wie ich vorher gesagt habe, also das ist bei mir auch so, dass ich dann eben diesen Ausgleich brauche mit der Natur oder dass ich Heilströmen gehe und solche Sachen einfach dass man zentriert ist, oder ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber so ein allgemeines Wohlbefinden.
Und dazu gehört halt nicht nur ein Aspekt.
Ja, zu 100%.
Wunderbar. Liebe Eva, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Hendrik. Es war echt sehr schön.
Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt geht's zurück nach Hause. Vielen Dank da draußen an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ihr geht definitiv auf Evas Blog oder Instagram.
www.foodtastic.at.
Genau, das steht auch alles in den Shownotes dann nochmal. Folgt ihr auf Instagram, sie macht wirklich coole Sachen. Und probiert vielleicht mal ein Rezept von ihr aus.
Würde mich freuen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.